So, und wir auf Sendung, das sind heute ich bin Sabine Gerdling und meine Studiogäste. Und zwar habe ich hier im Studio die Frau Jennifer Langer, die Inklusionsbeauftragte der Stadt Stuttgart, die Frau Mandy Pierer, sie ist Inklusionsmanagerin beim MTV, und den Herrn Alexander Schwarz, er ist Inklusionsbeauftragter bei der Handwerkskammer, stimmt das, Herr Schwarz?
So kann man es auch sagen, das okay. Ist einer meiner inhaltlichen Aufgaben.
Man sieht an der Liste, es geht um Inklusion. Also wir wollen uns darüber unterhalten heute Abend, was Inklusion bedeutet und was für Aufgaben Inklusionsbeauftragte oder Inklusionsmanagerinnen haben. Ich weiß jetzt außer dieser Bezeichnung eigentlich nichts von Ihnen. Frau Langer, können Sie ein bisschen was zu sich sagen? Was für Profession haben Sie? Wie lange sind Sie im Amt? Ist das Ihre Hauptaufgabe oder ist es nur ein Teil Ihrer Aufgaben?
Ja, ich bin angesiedelt, guten Abend, bei der Landeshauptstadt Stuttgart im Bereich der Sozialbürgermeisterin, und ich bin hauptamtliche Behindertenbeauftragte und setze mich dafür ein, dass wir in Stuttgart zum Thema Inklusion und Barrierefreiheit strukturelle Verbesserungen haben und mache Vorschläge, unter anderem auch für die Gemeinde, für die Stadtverwaltung und auch für den Gemeinderat.
Und Sie sind seit etwas über einem Jahr dabei, habe ich vorher gehört.
Genau, ich habe im Dezember letzten Jahres meine Vorgängerin beerbt. Die Simone Fischer ist jetzt Landesbehindertenbeauftragte, und da freuen wir uns, dass sie das im Land geworden ist und dass wir jetzt noch näher zusammenrücken und auch auf Landesebene die Ziele und Herausforderungen für Menschen mit Behinderung verbessern können.
Und was ist Ihre Profession?
Ich habe gehobener Verwaltungsdienst gelernt und kenne somit die Verfahren und Abläufe einer Stadtverwaltung sehr gut. Und das hilft einem im täglichen Arbeiten zu wissen, wenn Anfragen kommen, Beschwerden kommen, woran man sich richten muss. Geht es eher in Richtung Sozialamt, wenn es soziale Themen sind, oder geht es zum Beispiel um das Thema Barrierefreiheit?
Um das es heute Abend sicher auch noch ein paar Mal gehen wird. Frau Pierer, wie sind Sie zu diesem Amt gekommen und in welchem Umfang üben Sie das aus?
Ja, also ich bin zu diesem Amt gekommen, der Inklusionsmanagerin. Der Begriff hat mich am Anfang auch sehr gequält, weil ich dachte, was für eine Bezeichnung für mich. Aber am Ende ist es doch so, dass ich sehr jongliere mit Terminen, mit Meetings und mit dem Treffen von Menschen, also und mit dem Organisieren. Also ich bin Sozialarbeiterin, beschäftige mich aber schon seit über 10 Jahren mit Rollstuhlsport als Ehrenamt beim MTV Stuttgart. Und als ich das Studium beendet habe, habe ich einfach die Chance bekommen, als Inklusionsmanagerin dafür zu sorgen, dass so viele Menschen wie möglich beim MTV Stuttgart ihre sportliche Heimat finden können und einfach Teil des Vereins sein können.
Und Sie, Herr Schwarz?
Ja, ich habe zwei Professionen. Ich bin gelernter Tischler und habe Diplompädagogik studiert mit dem Schwerpunkt Erwachsenenbildung und war lange Jahre bei uns in der Handwerkskammerregion Stuttgart in der Bildungsakademie für die berufliche Weiterbildung tätig und bin dann gefragt worden, ob ich ein Projekt übernehmen möchte, wo es um das Stärken von Inklusionskompetenzen an Kammern geht. Das war ein bundesweites Projekt, auf 2 Jahre ausgelegt, und da bin ich dann zum 01.01.2015 gewechselt und habe dann 2 Jahre dieses Projekt gemacht, und so bin ich zu dem Thema Inklusion gekommen, und das führe ich in meiner jetzigen Funktion als Beauftragter für Innovation und Technologie immer noch mit mir mit.
Das heißt, Inklusion ist immer noch Innovation?
Für viele Betriebe ist es eine soziale Innovation, eine Herausforderung teilweise auch, weil es einfach Neuland ist. Ja, und der Teil, der sich jetzt mit meiner ursprünglichen oder meiner Haupttätigkeit sozusagen verbindet, das sind vielleicht so technische Assistenzsysteme, Dinge, die ich so ein bisschen monitore, wo ich ein Netzwerk habe an Inklusionsinteressierten oder auch jetzt Akteure hier im Raum, denen ich so einmal im Monat circa ein Newsletter mit neuesten Infos aus Forschung und Medizin schicke.
Ich glaube, auf solche Sachen kommen wir nachher noch. Frau Pierer, wir haben vergessen zu sagen, was der MTV ist. Ich glaube nicht, dass alle das wissen.
Genau, der MTV Stuttgart ist der Männerturnverein Stuttgart, und den gibt es schon ganz furchtbar lang, und wir sind eben der größte Sportanbieter in dieser Stadt für aktive Sportlerinnen und Sportler.
Wir haben es nicht geschafft, diesen Namen zu ändern.
Nein, ich war ja noch nicht da. Mein Wunsch wäre ja Menschenturnverein. Das ließe sich bestimmt irgendwann machen. Genau, schauen wir mal, wann ich das dann angehe.
Unser Thema heute Inklusion. Und da wollte ich jetzt mit Ihnen gemeinsam erstmal so ein bisschen eine Begriffsklärung machen. Also es schwirren ja so rum, Inklusion, Integration, Behindertenbeauftragte, Teilhabe, Partizipation. Was bedeutet denn was? Ja, schwierig.
Fangen wir mal mit dem Begriff Inklusion an. Da geht es letztendlich um Teilhabe. Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, Teilhabe am Arbeitsleben, also alle Bereiche, die man so...
Die menschliches Leben mit sich bringen.
Genau, mit sich bringen, dass man da eben selbstverständlich teilhaben kann, ohne Barrieren zu erfahren, ja, die einen daran hindern oder die es einem erschweren. Ja.
Und wenn man es in die Praxis überträgt, dann bedeutet das, dass wir in der Vergangenheit Menschen mit Behinderung ganz oft in Sonderformen leben oder arbeiten haben lassen. Mhm. Vielleicht kennen der eine oder die andere die Diakonie in Städten, die ein eigenes Dorf waren, wo viele Menschen mit Behinderung gelebt und gearbeitet haben. Und jetzt bedeutet Inklusion, dass Menschen, dass es zum Beispiel eine inklusive WG in Stuttgart gibt, wo drei junge Erwachsene mit Behinderung und drei junge Erwachsene ohne Behinderung, Studenten, zusammen in einer WG wohnen. Und das ist für mich Inklusion.
Mhm. Aber genau, jetzt vielleicht gleich mal, es geht um Menschen mit Einschränkungen, Menschen mit Behinderung.
Also da möchte ich gern einklinken, weil in der leichten und einfachen Sprache übersetzt man Inklusion mit alle machen mit. Mhm. Und für mich bedeutet das eben, dass es Menschen gibt, nicht nur mit Behinderung, sondern dass es ganz viele verschiedene Exklusionskriterien gibt, also Gründe, warum man nicht Teil eines Ganzen sein kann. Zum Beispiel Migrationshintergrund bzw. Geschichte ist vielleicht das bessere Wort oder eben andere diskriminierende Faktoren. Ja. Inklusion ist aber den meisten Menschen im Alltagsgebrauch, glaube ich, doch eher präsent als soziales Gefüge für Menschen mit Behinderung.
Ja, das hängt ja auch mit diesem Bundesteilhabegesetz zusammen, wo dieser Begriff vorkommt und wo deshalb ja auch die Integrationsbeauftragten zu Inklusionsbeauftragten wurden, was mich sowieso etwas irritiert, weil Integration, den Begriff habe ich immer für ausländische Menschen im Kopf als Unbefangene. Ja,
das ging mir auch lange Zeit so, geht mir heute noch so. Also Integration verbinde ich eher mit das Integrieren von Menschen ganz allgemein gesehen in irgendeinen Prozess, in einen Arbeitsprozess oder in eine Gesellschaft. Und Inklusion habe ich bisher eben immer mit dem Teil, also mit Behinderung in Verbindung gebracht, was aber letztendlich ja auch so gar nicht
stimmt. Nee, eigentlich
stimmt. Und unter Integration versteht man auch, dass eine Gruppe sich in ein bestehendes System zurechtfinden muss. Also vielleicht passt auch deswegen, dass man es eher mit Menschen, die aus einer anderen Kultur kommen, bei uns integrieren wollte. Das heißt, diese Menschen müssen unsere Werte und Normen übernehmen, müssen unsere Bräuche übernehmen und man versucht ihnen dieses überzustülpen. Und für mich geht es im Thema Inklusion und Integration aber darum, dass wir die Menschen in ihrem, wie vielseitig und wie vielfältig sie sind, sie als Teil eines Ganzen erlebt und somit alle teilhaben können, alle mitmachen können. Also ich finde das, was die Mandy Pire hier sagt, sehr richtig und wertvoll zu sagen. Es gibt auch weiteres, das diskriminierend und
ausschließend ist. Mhm. Ja, ganz genau. Und ich denke auch, bei Inklusion geht es nicht darum, dass einzelne Personen sich an die bestehende Mehrheitsgesellschaft anpassen, sondern es ist ein Aufeinanderverändern. Ja? Also dass quasi sich alle in Bewegung setzen, um eine bessere Grundlage sozusagen für jeden einzelnen Menschen in unserer Gesellschaft zu schaffen.
Mhm. Also der Ansatz ist ja der, dass man sagt, bei der Inklusion, da muss ich nicht mehr der einzelne Mensch den Strukturen anpassen und gucken, wie er da zurechtkommt, sondern dass ich die Umwelt, die Gesellschaft anpasst, sodass jeder letztendlich ungehindert daran teilhaben kann. Ne? Und beste Beispiel vielleicht für mich immer so zu dem Thema, ich glaube, alle kennen Rollstuhlfahrer, der letztendlich ja eine Beeinträchtigung hat, eine Mobilitätseinschränkung. Egal jetzt, woher die kommt. Und jetzt kommt er irgendwo rein, findet dort aber keine Rampe, sondern nur Treppen. Dann ist es die bauliche Weise, die ihn behindert, dort reinzukommen. Also er wird behindert. Er ist nicht behindert, sondern er wird behindert. Das ist so eine für mich auch ganz gängige Beschreibung, um mal von diesem Begriff Behinderung ein bisschen wegzukommen. Weil eigentlich sind es wir gesunden Menschen, die durch die Strukturen, die wir schaffen, Behinderung ermöglichen, und zwar nicht nur für Menschen mit Einschränkungen, sondern auch für andere. Das betrifft ja Frauen, Mütter mit Kinderwagen genauso. Die kommen ja an die Treppe auch nicht hoch. Ja? Die brauchen auch eine Rampe.
Also ich habe hier auch so ein paar Definitionen rausgesucht. Und da heißt es, Inklusion ist, wenn alle mitmachen dürfen, egal wie du aussiehst, welche Sprache du sprichst oder ob du eine Behinderung hast. Zum Beispiel Kinder mit und ohne Behinderung lernen zusammen in der Schule, wenn jeder Mensch überall dabei sein kann, am Arbeitsplatz, beim Wohnen oder in der Freizeit, das ist Inklusion. Oder nochmal, gemeinsam verschieden sein, wenn alle Menschen dabei sein können, ist es normal, verschieden zu sein und alle haben etwas davon. Wenn es zum Beispiel weniger Treppen gibt, was Sie ja gerade auch gesagt haben, können Menschen mit Kinderwagen, ältere Menschen und Menschen mit Behinderung viel besser dabei sein. In einer inklusiven Welt sind alle Menschen offen für andere Ideen. Wenn du etwas nicht kennst, ist es nicht besser oder schlechter. Es ist normal. Jeder Mensch soll so akzeptiert werden, wie er ist oder sie ist. Das ist natürlich eine schöne Vorstellung, da wo wir lange noch nicht sind, aber sie alle arbeiten dran, dass wir da hinkommen.
Ja, genau.
Danach hören wir dann ein kleines Gespräch, das ich heute Vormittag gehalten habe mit dem Herrn Eckert. Er ist an der Universität Stuttgart Inklusionsbeauftragter und kann heute Abend leider nicht dabei sein. Ich spreche mit Dr. Ulrich Eckert von der Uni Stuttgart hier im Standort Vaihingen. Wir sitzen in seinem Büro. Er ist zuständig für Deutschlandstipendien und ist Inklusionsbeauftragter des Arbeitgebers Universität. Dr. Eckert, bevor wir jetzt über Ihre Funktion sprechen, würde ich ganz gerne ein paar Begriffe klären. Sie nennen sich Inklusionsbeauftragter. Es gibt auch Behindertenbeauftragte, es gab auch mal Integrationsbeauftragte. Wie unterscheiden sich denn diese Begriffe?
Also aus dem Integrationsbeauftragten wurde ein Inklusionsbeauftragter.
Das war Bundesteilhabegesetz.
Ganz genau, hat sich einfach von der Gesetzgeberseite her geändert. Und dann sage ich es vielleicht einfach für die Uni. Denn wir haben ja hier Kolleginnen und Kollegen im Angestellten, Beamten, sonstigen Verhältnis und eben auch unsere Studierenden. Mhm. Und die sollen sämtlich versorgt werden. Jetzt gibt es für die Kolleginnen und Kollegen mit Einschränkungen die Vertrauensperson der Schwerbehinderten. Wurde gerade aktuell wiedergewählt. Das ist der Kurt Hagemann. Und es gibt für unsere Studierenden mit chronischen Erkrankungen oder Behinderungen meine Kollegin Sigrid Eiken, die genau dafür zuständig ist, als Ansprechperson die zu unterstützen. Meine Rolle liegt jetzt im Prinzip zwischen dem Herrn Hagemann und der Leitung der Universität. Er als direkte Ansprechperson der Kolleginnen und Kollegen. Ich als derjenige, der sich kümmert, wo arbeitgeberseitig Unterstützung geleistet werden kann und soll und muss, wo vielleicht Mittel beantragt werden, noch über das Integrationsamt, Unterstützung, Beratung ansteht, die über den direkten Kontakt mit Herrn Hagemann dann herausgehen.
Was ich jetzt raushöre, ist aber, dass es tatsächlich um Menschen mit Einschränkungen geht. Also ich hätte jetzt bei den Begriffen Integration und Inklusion hätte ich auch an, was weiß ich, ausländische Menschen gedacht. Integration liegt es ja irgendwie nahe.
Ja, tatsächlich ist es in dem Sinne aber vom Gesetzgeber gemeint, für Menschen mit Einschränkungen, denen geholfen werden muss. Mhm. Selbstverständlich kümmert sich die Uni als relativ große Uni des Landes auch um unsere diversen Universitätsmitglieder, was Studierende bis hin zu sämtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind.
Aber das ist nicht Ihr Auftrag.
Das ist nicht mein Auftrag, das ist im Prinzip, gut, kann man bei der Inklusion genauso sagen, es ist im Prinzip der Auftrag aller. Wenn wir jetzt über ausländische Kolleginnen und Kollegen oder auch Studierende reden, gibt es ein ganzes Dezernat für Internationales. Mhm. Und ansonsten gibt es Gleichstellungsbeauftragte, gibt es mehrere Ansprechpartner und Zuständige und Arbeitsgruppen, die wirklich das gesamte Feld dann auch abdecken.
Ja, was jetzt für Außenstehende ein bisschen verwirrend ist.
Das ist nicht nur für Außenstehende verwirrend, das ist zum Teil auch für Uni-Interne verwirrend. Mhm. Da hilft es, dass wir untereinander sehr gut vernetzt sind und zur Not, wenn jemand Fragen hat, einfach weiterleiten an die oder denjenigen, die es direkt betrifft oder die dafür zuständig sind.
Wie sind Sie denn an diesen Auftrag gekommen?
Ich bin an diesen Auftrag gekommen, indem unser Kanzler, der im Prinzip Verwaltungschef der Uni, an mich herangetreten ist und mich gefragt hat, ob ich das gern machen möchte und mir ein entsprechendes Zeitkontingent in Aussicht gestellt hat, das dann auch tun zu können. Also ich habe hier 10% meiner Arbeitszeit zur Verfügung für diese Aufgaben.
Immerhin. Aber Sie mussten sich dann selber einarbeiten?
Ich musste mich, durfte mich, konnte mich selbst einarbeiten. Allerdings ist der Kollege Hagemann, der Beauftragte für Schwerbehinderte, mein Vorvorgänger im Amt, des Inklusionsbeauftragten, der konnte mir also einiges schon sagen und mitgeben. Und es gibt Fortbildungen, es gibt Schulungen. Also ich bin nicht völlig ins kalte Wasser gesprungen.
Geben Sie uns doch mal so einen kurzen Überblick, wie viele Angestellte, wie viele hauptamtliche Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen gibt es an der Uni und wie viele davon haben Einschränkungen?
Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Allein von der Kopfzahl her kann man sagen, grob über den Daumen 3000 Kolleginnen und Kollegen. Das ist so die Hausnummer der Beschäftigten hier an der Universität. Die Uni ist formal deutlich an dieser Grenze von 5% vorbei, was so ein bisschen an der Struktur der Universität liegt. Wir haben einen ganz großen Teil an wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ja, relativ...
Vorbei heißt drunter?
Drunter, ja. Ja. Also, aber wie schon gesagt, es ist auch ein bisschen systembedingt, dass es fast nicht anders sein kann bei Hochschulen, Universitäten, denn die Personalstruktur ist relativ jung. Die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihren 5-6 Jahren hier sind eben jünger als der Schnitt. Das heißt, wenn reden wir von Verwaltungspersonal, die eher ein Alter erreichen, wo es rein statistisch gesehen wahrscheinlicher ist, dass auch jemand Einschränkungen hat. Und auch die Kolleginnen und Kollegen müssen es nicht unbedingt sagen. Ja, also nicht jeder, der Hilfe kriegen dürfte, meldet sich und sagt, ich bräuchte, weil ich den Status habe. Manche möchten es nicht. Ich gehe aber davon aus, dass wir die meisten doch kennen.
Wer und womit wenden sich denn die Menschen an Sie?
Das reicht von, ich hatte einen Unfall, aktueller Fall, musste Amputation vorgenommen werden. Ich komme in einem halben Jahr wieder an die Uni zurück. Was können wir bitte schön alles schon mal einrichten, vorsehen, soweit es noch nicht gemacht ist. Elektrisch verstärkte Türöffner zum Beispiel, dass man mit einem Rollstuhl, wenn man den braucht, eben da durchkommt. Was an vielen Stellen schon etabliert ist, aber eben nicht an allen. Und just bei dem Kollegen nun leider auch nicht, da müssen wir also tatsächlich auch nochmal ran. Kann sein...
Also
jemand ist Arbeitsplatzgestaltung, kann sein, jemand braucht eine Assistenz, die dann persönlich beantragt werden muss, wo wir aber natürlich dabei helfen, zu beratschlagen, was ist der geeignete Weg, wie stellt man am besten den Antrag, brauchen wir vom Integrationsamt nochmal Kolleginnen und Kollegen hier, die uns beraten. Das können wir dann alles entsprechend organisieren und das machen wir auch gerne.
Aber das heißt, Sie werden im Einzelfall tätig, oder?
Ganz genau, ich werde im Einzelfall tätig, wo wir etwas grundlegender tätig werden, aber da bin ich Gott sei Dank nicht alleine, sondern da sind ganz viele engagierte Kolleginnen und Kollegen und auch Studierende dabei, zum Beispiel bei unserer Inklusionsvereinbarung und den ganzen strategischen Maßnahmen, die wir angehen werden. Da geht dann von... Dezernat Technik und Bauten, die das Bauliche in Angriff nehmen müssen, über unser, umgangssprachlich gesagt, Rechenzentrum, die dafür sorgen können, wollen, müssen, dass wir eine digitale Barrierefreiheit oder zumindest Armut hinkriegen, bis hin zu den jeweiligen Beauftragten und wir beratschlagen und gucken und kümmern uns um personelle, finanzielle Mittel, soweit als irgend möglich, um in diesem Thema einfach noch weiter vorwärts zu kommen.
Digitale Barrierefreiheit heißt jetzt für Sehbehinderte tatsächlich?
Zum Beispiel für Leute mit Seheinschränkungen, dass Lesegeräte unsere Dokumente vernünftig lesen können. Und da wird es dann irgendwann in der Wissenschaft kompliziert, wenn sie Diagramme haben, wenn sie Schaubilder haben, die nicht so ohne weiteres selbsterklärend sind. Für jemanden mit einem Sehvermögen das visuell aufgenommen werden kann, aber für einen Lesealgorithmus eben nicht unbedingt geeignet ist. Und da Vorkehrungen zu treffen, damit das dann eben auch lesbar wird, das ist ein Ding. Es kann aber auch durchaus sein, dass bei Vorträgen jemand mit Höreinschränkungen darauf angewiesen ist, dass Gebärden gedolmetscht wird. Ja, das ist also ein weiterer Aspekt der digitalen Geschichte, wenn man digitale Lehre macht, wenn man Vortrag oder Vorlesung hätte und hat da Menschen, die sagen, ich kann dich leider nicht hören, was machen wir jetzt? Ja, die gut, Vorlesungsräume sind...
In realen Vorlesungen ja auch.
Da ist es unter Umständen so, dass schon geholfen werden kann über Induktionsschleifen mit den Hörgeräten. Aber wenn jemand nun gar nicht hört, klar, dann brauchen wir auch da entsprechende Maßnahmen. Das ist dann sowohl natürlich im konkreten Fall als auch digital, wenn man es dann online stellen wollte.
Was kann ich mir unter einer Inklusionsvereinbarung vorstellen?
Da müssen wir wieder trennen. Die Inklusionsvereinbarung hat einen rechtlichen Rahmen, ist die Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern. Wie wir mit dem Thema Inklusion umgehen wollen, wie wir umsetzen wollen, die Vorgaben zwischen Verwaltungsrecht und Ähnlichem.
Dem einzelnen Arbeitnehmer oder
zwischen? Nein, der Arbeitnehmer schafft, genau. Also der Personalrat, der Vertretung für Schwerbehinderten, meiner selbst und Personalabteilung, Universitätsleitung, wo Dinge einfach explizit festgelegt werden. Wir wollen aber gern weitergehen, habe ich jetzt gelernt, kann eben nicht Inklusionsvereinbarung mehr heißen, weil die einen rechtlichen, strikten Rahmen hat. Wir wollen weitergehen im Sinne dieser Erklärung des Rektorats zu sagen, für alle Mitglieder der Uni, und das geht dann eben bis hin zu den Studierenden, wollen wir die Teilhabe ermöglichen und gewisse Maßnahmen umsetzen, die wir schon umgesetzt haben, vielleicht auch publik machen noch besser. Denn auch das hat sich festgestellt in unserer großen Uni, bei den Arbeitskreisen, die wir hatten. Auch ich habe noch dazugelernt, was wir eigentlich zum Teil schon haben. Mir zum Beispiel, kann ich ganz offen sagen, war nicht bekannt, dass das Sprachenzentrum Gebärdensprache unterrichtet.
Oh ja.
Finde ich toll, wusste ich aber gar nicht. Aber da lernen wir alle voneinander auch dazu.
Es ist
im Prinzip alles da. Ich glaube, unsere Hauptaufgabe besteht dann mit darin, es so zu strukturieren und über eine Neudeutsch-Landingpage verfügbar zu machen, dass Menschen, die suchen, auch finden können.
Haben Sie denn selber persönlich im Umfeld irgendwie jemanden, der auch Einschränkungen hat, also wo Sie das selber miterleben?
Ich erlebe es im privaten Umfeld selbst mit. Ich erlebe es bei meiner Tätigkeit, die außerhalb der Uni liegt, genehmigt wurde, mit einer psychotherapeutischen Praxis auch ganz unterschiedlich. Also es sind Themen, die mich schon länger beschäftigen, die mich interessieren, für die ich mich gerne einsetzen möchte.
Das spürt man.
Und denn, wenn man es ganz drastisch sagen möchte, niemand von uns weiß ja, was geschehen wird.
So ist es.
Na, und wann wir vielleicht selber mal, man die Brille nicht mehr reicht, sondern
ja,
man vielleicht jemanden braucht, der einem sogar schon vorliest.
Oder einen Unfall hat.
Oder einen Unfall hat, genau.
Bei dem Beispiel genannt haben.
Ich bin super dankbar für die vielen engagierten Kolleginnen und Kollegen, Studierenden hier an der Uni, die uns in diesem Vorhaben unterstützen. Auch die Unileitung sei hier natürlich lobend erwähnt, denn auch die steht dafür, sodass wir dann, denke ich, in den nächsten ein, zwei Jahren noch weiter Fortschritte machen können.
Das wünsche ich Ihnen doch, dass Sie da erfolgreich arbeiten können. Vielen Dank, Dr.
Ich danke.
Eckert von der Uni Stuttgart.
Wir haben gerade von dem Herrn Eckert gehört, dass er einerseits Ansprechpartner ist für Angestellte der Universität und natürlich andererseits bei der Universität die Strukturen behindertenfreundlich umgestalten will oder dass das auch sein Job ist. Herr Schwarz, was ist denn Ihr Job?
Ja, also ich berate sozusagen Betriebe, wenn die Fragen haben. Ich mache eine Orientierungsberatung, das heißt, viele Betriebe kennen gar nicht so die Akteure, von denen sie sich fachliche Informationen herholen können. Jetzt gibt es ja die Einführung der einheitlichen Ansprechstellen für Arbeitgeber, die ja hier in Baden-Württemberg bei dem Integrationsfachdienst angesiedelt sind. Aber selbst diese Information ist halt bei den Betrieben nicht da und die rufen natürlich dann erstmal bei ihrer Handwerkskammer an, weil die kennen sie. Und das war so ein bisschen auch der Gedanke damals, glaube ich, bei diesem bundesweiten Projekt, eben da die Kammern zu stärken, um dann eben Betriebe dahingehend auch zu beraten, Orientierungsberatung zu geben und zu gucken, wer ist denn jetzt tatsächlich der Fachmann, der hier in Frage kommt. Ist es die Rentenversicherung, ist es die Arbeitsagentur, ist es vielleicht die Berufsgenossenschaft oder dann letztendlich auch das Integrationsamt, das ja auch immer dann einspringt, wenn ein Kostenträger entweder nicht zahlen kann oder nicht mehr weiterzahlen kann. Mhm. Dann kann unter Umständen
das ist eigentlich auch eine schöne Idee, wie Inklusion im Arbeitsleben gut wachsen könnte. Wenn man also quasi in seinem Umfeld und das der jugendliche Mensch mit einer Behinderung, mit einer Einschränkung, aber trotzdem nach seinen Stärken eigentlich sagt, Mensch, ich würde eigentlich total gerne, ich kann total gut mit Pflanzen umgehen, ich bin handwerklich geschickt, ich kann auch mal gut zupacken und dann eigentlich würde ich mal gerne beim Landschaftsgarten ein Praktikum machen und der sagt auch, hey Mensch, der ist im praktischen total super, aber man merkt einfach kognitiv, ob der das packt, wirklich die Schule als Landschaftsgärtner zu schaffen. Das ist aber fraglich. Und das wäre genauso ein Beispiel zu sagen, wie können wir diesem jungen Mann, der seinen Traumberuf eigentlich als Landschaftsgärtner gefunden hat, aber, und jetzt kommt die Barriere, unser Schulsystem, es gibt keine inklusive Berufsausbildung in Baden-Württemberg. Wir können nicht einfach sagen, der macht die Landschaftsgärtnerausbildung in der Light-Version und wird einfach ein toller Praktiker. Und da dann zu wissen, wen spreche ich an, das ist so unglaublich wichtig, weil wir haben die Instrumente. Es ist zwar nicht die inklusive Berufsausbildung, aber es gibt eine Maßnahme über die Agentur für Arbeit, wo der Schüler nachher ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis bei dem Landschaftsgärtner beginnen kann und begleitet wird er eben, wie der Herr Schwarz richtig sagt, vom Integrationsfachdienst und kann dann hinterher als zumindest angelernte Kraft bei dem Landschaftsgärtner ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis haben und muss eben nicht, wie das bisher in der Vergangenheit war, nur die Sonderform der Werkstatt für Menschen mit Behinderung einschlagen. Und das ist gelebte Inklusion für uns.
War das jetzt ein realistisches Beispiel oder was haben Sie sonst für Beispiele, die sich an Sie wenden?
Ja, das war schon ein sehr realistisches Beispiel. Also was ich in den letzten 12 Monaten wahrnehme, ist tatsächlich, dass man versucht, in die inklusive Ausbildung auch zu gehen. Also früher ist es immer noch so, dass egal jetzt ob Vollausbildung oder eine theoriereduzierte Ausbildung, das ist ja meistens für Menschen, die eben jetzt kognitiv eine Vollausbildung nicht schaffen würden, weil die Theorieunterricht einfach nicht leistbar ist, die haben das dann beim Berufsbildungswerk beispielsweise gemacht. Und dort waren sie angestellt sozusagen, haben einen Ausbildungsvertrag mit ihm gehabt und dann hat man einen Betrieb gesucht, wo dann sozusagen ein Praktikum dort gemacht wurde oder auch der Ausbildungsteil, der praktische Teil dort gemacht wurde. Aber ansonsten waren sie auch dort in der Werkstatt, also in der Schreinerwerkstatt zum Beispiel und haben dort sehr viel Praxis gemacht. Und jetzt habe ich vermehrt Anfragen, wo es darum geht, ich habe hier einen Ausbildungsbetrieb, der möchte gerne jemanden ausbilden, aber wie können wir denn das jetzt regeln, weil der muss ja begleitet werden. Und da gibt es momentan schon auch Menschen oder Institutionen, die da eben helfen, unterstützen, begleitete Ausbildung machen. Und da merke ich gerade, da fehlt es noch so ein bisschen an Unterstützung. Und da gucke ich, wie wir das dann jetzt bei uns im Handwerk dann auch mit den entsprechenden Kollegen
bekommen. Gibt es da Handwerke, die vermehrt anfragen und welche, die weniger? Also was weiß ich, Schreiner, Landschaftsgärtner?
Ja, also Landschaftsgärtner ist mal kein Handwerksberuf.
Also das ist mein Beispiel.
Aber auffällig ist tatsächlich, dass es, was bei mir an Anfragen kommen, auch die Kontakte, ich habe, sind viel Bäcker. Bäcker liegt vielleicht auch daran, die haben eh ein großes Problem, Fachkräfte zu finden, Menschen, die eben zu diesen Arbeitszeiten noch arbeiten können und wollen. Da habe ich vermehrt Menschen mit kognitiven Einschränkungen auch drin, die ich kenne, also hier gerade in den Landkreisen, hier in Stuttgart, in der Region. Tischler habe ich und Maler, das sind so die drei Berufe, die bei mir am häufigsten aufschlagen. Alles andere kam tatsächlich noch nicht zu mir, da bin ich eher durch Zufall mal aufmerksam geworden. Die Integrationsfachdienste haben ja sehr viel mehr Kontakte im Bereich Inklusion zu Betrieben, insbesondere auch zu kleinen Handwerksbetrieben. Und da denke ich, gibt es jedes Gewerk, das da was macht.
Und machen Sie irgendwie auch so Aufklärung für Kollegen oder
Ja, das war so Aufgabe gerade in den ersten 2 Jahren in diesem Projekt. Da ging es ja darum, Inklusionskompetenzen zu stärken innerhalb des Hauses auch. Und die Kammern haben das bundesweit sehr unterschiedlich gelöst. Das waren Handwerkskammern, Industrie- und Handelskammern und Landwirtschaftskammern in diesem Projekt. Manche haben gesagt, wir bauen das auf, verteilen das in die verschiedenen Geschäftsbereiche, also in die Ausbildung, in die Rechtsberatung, in die betriebswirtschaftliche Beratung, also überall dort rein, dass die Leute da ein bisschen geschult sind, haben aber vielleicht einen zentralen Ansprechpartner, der dann so ein bisschen steuert. Und andere Kammern, so wie wir, haben gesagt, wir machen das an eine Stelle fest, an einen Menschen, der das ausschließlich macht und die Kompetenz dann intern natürlich auch weitergibt und dann eben sehr vernetzt arbeitet innerhalb des Hauses.
Die Landeshauptstadt Stuttgart dockt an diese Idee an. Wir haben bei uns in der Stadtverwaltung eine Ansprechpartnerin für dieses Thema, dass wir mehr inklusive Arbeitsplätze schaffen möchten. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel Kindertageseinrichtungen auch ganz gut geeignet sind, weil eben im Bereich der Hauswirtschaft, wenn man Essen vorbereiten muss für die Kinder oder auch mal auch in der Begleitung, wenn man rausgeht in den Garten, müssen die Jacken angezogen werden. Und so quasi nicht die Beaufsichtigung an sich, was nun Fachpersonal darf, aber so diese Unterstützung. Oder ich habe mir auch berichten lassen von einer jungen Frau, die sehr gut Kinder trösten kann, wenn sie sich von ihrem Elternteil verabschieden müssen. Und die kann sich die Zeit nehmen, die setzt sich hin, kann das Kind in den Arm nehmen, mit ihr kuscheln und kann diese Emotionalität total gut weitergeben und ist ein unglaublich wertvolles Teammitglied in diesem doch sehr angespannten Kita-Alltag, wo wir auch wissen, dass unglaublich Fachkräftemangel ist und unterstützt damit das Team und auch natürlich die Kinder. Und was auch sehr wichtig ist, ist, dass auch Eltern von Kindern mit Behinderung sehen, dass es für ihre Kinder mit Behinderung auch eine Perspektive geben kann. Weil wo haben wir auch jetzt in unserem Alltag Erwachsene mit Behinderung, die ein Vorbild sein können für Kinder mit Behinderung? Wo begegnen die uns? Ganz oft werden Menschen mit Behinderung als schwach oder als hilfsbedürftig dargestellt. Und sie sind so oft wirkliche tolle Charaktere und haben schon viel bewegt und geleistet und auch gekämpft für sich und ihre Bedürfnisse. Und
vor allem Lösungen gefunden, wie man im Alltag bestehen kann mit seiner Beeinträchtigung, mit seiner Behinderung. Ja. Wo wir als gesunde Menschen gar nicht drauf kommen, dass man das so und so lösen kann. Ich glaube, das ist das, was in den Köpfen auch von Arbeitgebern zum Beispiel gar nicht so drin ist, wo soll es auch herkommen.
Dass es eine Bereicherung ist, auch mal in die Schuhe von anderen zu steigen und zu schauen, wie sieht die Welt aus deren Blickwinkel aus.
Und was für Lösungen gibt es da? Was bringen die Leute selber mit? Und die haben ja meistens schon eine Lösung für
das. Genau, das Thema Arbeit war auch ein spannendes Thema, was bei meiner Arbeit plötzlich aufkeimte, als ich da war. Also der MTV Stuttgart beschäftigt schon seit mehreren Jahren einen blinden Fitnesstrainer. Und es ist hervorragend, sich von ihm beraten zu lassen, weil er einfach nochmal ein ganz anderes Gespür für den trainierenden Körper hat. Mhm. Sehr beeindruckend, auch unsere Tätigkeiten auf dem Platz, Platzwarte mit Sehbehinderung. Ganz tolle Sache ist auch, dass unser Restaurant beim MTV Stuttgart sofort, als ich da war, gemeint hat, ja Mandy, also da würden wir auch gerne mitmachen, wir möchten auch eine Person mit Behinderung bei uns im Restaurant einstellen. Ja? Mhm. Also es ist so, wie Sie berichten, Herr Schwarz, es wird so langsam, kommt es in den Köpfen von den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern an, dass man da was machen kann. Mhm. Und ich denke, da sind wir dann jetzt langsam, wie immer, kurz auf der großen Treppe nach oben unterwegs.
Genau. Und gehen Stufe für Stufe, weil was man bei allem nicht verhehlen darf, ist natürlich, dass es auch da Reibungspunkte gibt, dass es nicht nur rosa-rot ist und dass man in so einem Prozess auch ehrlich sein muss und auch sagen darf von beiden Seiten auch, dass es nicht passt, dass auch der Mensch mit Behinderung das Recht hat zu sagen, ja, das Praktikum war hier okay, aber das ist nicht das Richtige für uns. Und dann die Umwelt drumherum auch nicht reagiert und sagt, ja, aber Mensch, du bist ja, also das geht nicht, dass du das nicht wertschätzen kannst. Jetzt haben wir dir hier quasi einen inklusiven Arbeitsplatz auf dem Silbertablett serviert und du kannst das nicht annehmen. Also da entsteht ja dann auch wieder so ein Machtverhältnis und ein...
Nee, und so sehen wir das ja überhaupt nicht, sondern jeder soll einfach wertgeschätzt werden, aber beide Seiten können sagen, das passt nicht.
Aber bei Ihnen, Frau Pierer, geht es ja jetzt nicht nur um Arbeitsplätze, da geht es ja auch um Freizeitbereich.
Genau, bei mir geht es natürlich direkt darum, Menschen an Sport zu beteiligen. Das liegt einfach daran, dass ich schon 9 Jahre lang eine inklusive Kinder- und Jugendrollstuhlsportgruppe leite, die MTV Wheelers. 35 Kinder, die im Alltag auf einen Rollstuhl angewiesen sind, treiben bei uns gemeinsam mit ihren Freunden und Geschwistern Sport, die keinen Rollstuhl benötigen. Und die Kinder, die sonst keinen Rollstuhl brauchen, können quasi wählen zwischen, mache ich im Rollstuhl mit oder zu Fuß. Und wir mixen das dann alles.
Und Sie sind dazugekommen, weil Ihr Sohn
genau,
auch im Rollstuhl sitzt?
Genau, mein 15-jähriger Sohn ist mit der angeborenen Querschnittslähmung zur Welt gekommen, genau, Spina Bifida, und ist für seine Mobilität auf den Rollstuhl angewiesen und war einfach unglaublich sportlich und wir haben gar keinen Anschluss gefunden eine Zeit lang und irgendwann dann eben beim MTV Stuttgart und als dort der Trainer nicht mehr das Training leiten konnte, haben mein Mann und ich in einer deutschen Rollstuhlsport-Familienfreizeit beschlossen bei einem Sundowner, dann müssen wir es wohl machen und seitdem sind wir sozusagen im Rollstuhlsport verfallen und als ich eben vor 2 Jahren mit dem Studium der sozialen Arbeit fertig geworden bin, haben wir versucht, beim MTV Stuttgart das eben auf große Füße zu stellen, sodass nicht nur in dieser Rollstuhlsportgruppe sozusagen Inklusion gelebt wird, sondern dass es eben im ganzen Verein stattfinden kann. Und so arbeite ich daran, Einzelpersonen an regulären Sportangeboten teilhaben zu lassen und da eben immer zu überprüfen, was braucht die Person, aber was brauchen auch die Übungsleitenden, damit es dann eine gute Mischung sozusagen gibt, damit jeder von beiden Seiten Erfolg hat daran. Es kommen aber auch ganze Gruppen auf mich zu, zum Beispiel von Einrichtungen, die sagen, wir hätten jetzt aber Bedarf für diese oder jene Fitnessangebote, können wir da vielleicht zusammenkommen? Und ein ganz wichtiger Bestandteil meiner Arbeit, wo ich eben auch Geld bekommen habe vom Beirat für Menschen mit Behinderung der Stadt Stuttgart, ist eben das Netzwerk Inklusion im Sport Stuttgart. Das ist für mich einfach ein Leitprinzip, dass ich einfach mit vielen Menschen zusammenarbeiten möchte, weil man das Rad nicht immer neu erfinden muss. Und übers Stadtgebiet verteilt gibt es ja schon auch andere gute Sportangebote, wo Menschen inklusiv Sport treiben. Und ich möchte einfach, dass wir alle, die irgendwie nur ansatzweise zu dem Thema gehören, zusammenkommen und uns austauschen und einfach von unten nach oben sozusagen eine Veränderung in der Gesellschaft bewirken, weil ein Sportverein ist ja immer eine Gemeinschaft, auch eine demokratische Gemeinschaft. Und ich finde, es ist ein guter Anknüpfpunkt im Freizeitbereich, fernab von Arbeit, Schule und so weiter.
Sind Sie die erste Inklusionsbeauftragte vom MTV?
Ich bin die erste vom MTV und die erste in Württemberg und in Baden, aber nicht die erste in Deutschland.
Aber was ich hier bei deinem Vorhaben auch so toll finde, ist das Thema, dass du eben dieses Netzwerk auch suchst, weil ganz oft erreichen mich auch Eltern, die sagen, ich weiß gar nicht, wo ich da andocken soll und ich weiß gar nicht, wo wir uns vernetzen können. Und da eine Plattform zu schaffen und das gerade auch im Freizeitbereich zu tun, fernab von einem Leistungsdruck, wo es darum geht, in der Schule, wenn wir da Inklusion leben, ist eben doch auch die Frage, kommt jedes Kind mit, wer muss zurückstecken, kriegen es die Lehrer hin, kommen wir dem Lehrplan hinterher und in der Freizeit sich dem quasi Charakter, mag ich den anderen, können wir zusammen Sport machen, macht es Spaß, sich dem zu widmen, ist so viel schöner und deswegen finde ich das ganz toll und für nächstes Jahr haben wir auch ein großes Ereignis in Stuttgart, wir sind nämlich Gastgeber als Host Town, das heißt, nächstes Jahr finden die Special Olympic World Games in Berlin statt, im Juni und wir als Stadt Stuttgart dürfen die Delegation aus Großbritannien bei uns in der Stadt 4 Tage lang zum Training und auch als unsere Kultur zu zeigen und da ist die Mandy sicherlich auch wie noch andere ein wichtiger Faktor, wenn es um das Thema auch Nachhaltigkeit im Sport geht.
Ja. Frau Langer, zu Ihnen, sind Sie denn auch Ansprechperson für Einzelfälle oder ist Ihr Job eher Lobbyarbeit, Vernetzung, politische Arbeit?
Da haben Sie vollkommen recht. Ich bin auch für Einzelanfragen da, das ist ganz arg wichtig. Als Ombudsfrau versuche ich Lösungen zu finden und werde dann, wenn ich von Einzelpersonen angefragt werde, auch über die Amtsleitungen gehen und die jeweiligen Probleme dann quasi von oben nach unten ansprechen und gehe dann in die Lösungsfindung. Also das ist ein sehr wichtiger Bereich, weil es gerade eben auch an manchen Punkten knirscht.
Also sprechen wir jetzt von Angestellten der Stadt Stuttgart oder überhaupt von Bewohnerinnen?
Genau, wir sprechen von Bürgerinnen. Also ich bin für alle Menschen im Stadtgebiet Stuttgart zum Thema Behinderung Ansprechpartnerin und für die Beschäftigten der Stadt Stuttgart ist es die Vertrauensperson. Also in jedem Fachamt gibt es eine Schwerbehindertenvertretung, so hieß es früher, jetzt heißt es Vertrauensperson für die Beschäftigten mit Behinderung. Gibt es auch eine Gesamtschwerbehindertenvertretung. Aber trotzdem, weil bei uns der Prozess der Förderung der inklusiven Arbeitsplätze läuft, kenne ich mich im Thema Arbeit so gut aus. Aber die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn es um Fragen geht zum Thema Menschen mit Behinderung, bin ich die richtige Ansprechpartnerin. Zu unseren Aufgaben gehört auch zu lotsen. Also gerade wenn eine Familie sich bei uns meldet und sagt, wir sind vielleicht auch hergezogen, haben ein Kind mit Behinderung, wir würden gerne, oder auch einen Erwachsenen, wo gibt es denn hier Sportangebote? Dann wäre ich diejenige, die dann sagt, schauen Sie doch mal beim MTV Stuttgart vorbei. Genauso aber auch wenn jetzt ein Unternehmer anfragt und sagt, wo finde ich denn quasi Unterstützung, dann ist es entweder der Herr Schwarz in der Handwerkskammer, wenn es ein Handwerksbetrieb ist, oder dann eben auch der Integrationsfachdienst. Also die Lotsenfunktion ist ein wichtiger Bereich, aber die Lobbyarbeit und auch das Thema, was können wir denn Positives verändern in der Stadt und auch so visionäre Gedanken zu haben, das gehört eben auch dazu. Und wie die Frau Pierer schon gesagt hat, der Beirat für Menschen mit Behinderung besteht in Stuttgart aus Menschen mit Behinderung nach der jeweiligen Einschränkungsart, Mobilitätseinschränkungen, Sehbehinderung, Gehörlose und auch nicht sichtbare Behinderungen. Und die haben einen Interessensvertreter im Beirat. Und ganz wichtig, unsere Stadträtinnen und Stadträte sind aus den Fraktionen ebenfalls dort vertreten. Und das ist ein ganz tolles Gremium, um gehört zu haben und auch eine Begegnung stattfindet und die voneinander wissen. Und das ist wirklich sehr schön und Vorsitz führt unsere Frau Sussmann.
Frau Lange, erzählen Sie doch mal, wo Sie heute Nachmittag waren.
Sehr gerne. Ich war heute Nachmittag beim Stammtisch Mahlzeit im Café Rudolfs in Stuttgart und habe mich dort mit engagierten jungen Menschen getroffen, die sich zum Thema Politik unterhalten haben. Und die Menschen haben eine kognitive Einschränkung und haben aber sich mit dem Thema Politik auseinandersetzen wollen. Was bedeutet es Gremienarbeit? Was bedeutet es, wenn wir mit Stadträten ins Gespräch kommen wollen? Und darin kam auch zur Sprache, dass Menschen mit Behinderung oft das Gefühl haben, dass die Machtverhältnisse unterschiedlich verteilt sind. Nämlich, wenn Menschen ohne Behinderung es gut meinen, aber über den Kopf hinweg von Menschen mit Behinderung entscheiden.
Das heißt, ich höre da auch raus, Inklusion heißt auch, die Menschen zu bestärken, selber ihre Stimme zu erheben, selber aktiv zu werden und nicht nur sich helfen zu lassen.
Genau, es geht darum, dass auch Menschen mit Behinderung ihre Wünsche und ihre Meinung kundtun und dass auch wir ganz real sehen müssen, ja, das ist so und sie haben vielleicht auch mal eine andere Haltung als wir und wir müssen aber auch akzeptieren, es ist ihr Leben und es ist ihre Entscheidung und auch das muss gehört werden und das muss auch akzeptiert werden und auch Menschen mit Behinderung haben das Recht, mal einen Fehler zu machen oder sich ausprobieren zu wollen und nicht den vorgeschiedenen Weg zu gehen, den Sozialarbeiter oder auch Angehörige oder Eltern für sie vorgesehen haben, auch wenn sie es im besten Willen meinen, aber andere junge Menschen ohne Behinderung haben auch das Recht zu sagen, nö, mach das jetzt und dürfen auch mal
scheitern,
genau, dazu. Also das sehe ich als ganz arg wichtig an und habe mich deswegen sehr gefreut darüber.
Wie haben Sie sich denn in dieses Thema eingearbeitet oder wieso ist das Ihr Thema?
Ich habe im Sozialamt in der Eingliederungshilfe begonnen als Sachbearbeiterin und habe die Hilfen für Menschen mit Behinderung bewilligt, geprüft. Und dann ist so das in mir entstanden, dass ich dachte, Mensch, es muss noch mehr geben. Ich möchte in diesem System was verändern. Und dann habe ich damals als Behindertenbeauftragte im Landkreis Calw begonnen, die Stelle quasi aufgebaut 2016. Seit 2016 ist es Pflicht, dass jeder Land- und Stadtkreis einen Behindertenbeauftragte hat. Das finde ich sehr wichtig, also auch für die Zuhörer, auch wenn sie von anderen Land- oder Stadtkreisen in Baden-Württemberg kommen, jeder hat so eine Stelle. Und dafür schlägt mein Herz wirklich auch diese Veränderung und dieses, den Menschen weiterzuhelfen. Es ist so oft nicht bekannt, was es alles für Möglichkeiten gibt und wie wichtig das auch ist, dass diese Menschen als gleichberechtigt wahrgenommen werden. Inklusion ist ein Menschenrecht. Das ist nicht nice to have, sondern es ist ein Menschenrecht. Und das müssen wir einfach sehen, dass es das so ist.
Ja. Also Sie hatten gerade so die Informationen, ist nicht allen bekannt. Ich glaube, das ist das größte Problem, das ich auch bei uns bei den Betrieben sehe. Es gibt viele Informationen, Schriften. Jeder Agentur für Arbeit, Integrationsfachdienst, alle haben sie ihre Flyer und Kataloge, die sie rausgeben, aber ja, das ist eine Flut, die dann auch gerade im betrieblichen Alltag für die Betriebsinhaber an Informationen irgendwo vorbeigeht. Und wenn ich nicht gerade in einer Situation bin, wo ich es tatsächlich brauche, habe ich schon wieder weggeschmissen, habe es vergessen, es ist aus dem Blick, aus dem Sinn. Und das macht es einfach so schwierig auch, das wirklich dann an die breite Masse ranzubringen. Aber jetzt, weil auch immer die Einzelfallentscheidung eine große Rolle spielt, ich habe am Anfang auch gedacht, ach naja gut, der Mensch ist jetzt sehbeeinträchtigt, hat ungefähr die und die, ich sag mal, Einschränkungen dann im Arbeitsleben, das ist sehr ähnlich mit dem, dann kommen wir wahrscheinlich auf eine sehr ähnliche Lösung. Und wenn es dann ins Gespräch geht mit der Agentur oder mit dem Integrationsfachdienst, denke ich dann plötzlich, mein Gott, das gibt's doch gar nicht. Hier geht es wirklich ins Klein-Klein und was für den einen geht, geht für den anderen nicht.
Ja.
Also, wie soll da noch jemand durchblicken? Ich finde das unheimlich schwierig.
Ja, und genau deshalb, man hat diese Lotsenfunktion dann geschaffen, dass man eben in jedem Stadt- und Landkreis einen Ansprechpartner hat, der dann auch weiter vermitteln kann, weil quasi das unsere Aufgabe ist, diese Netzwerke zu kennen und sehr genau zu wissen, wer ist denn jetzt zuständig, sodass wir die Personen an die richtige Stelle vermitteln können, weil nichts ist schlimmer, wie am Telefon zu hören, ich bin nicht zuständig.
Genau.
Und diesen Frust, das finde ich, das darf es nicht geben, weder bei denen, die sich für das Thema einsetzen und öffnen wollen, sei es im sportlichen Bereich, im Freizeitbereich oder eben auch im Arbeitsbereich, sondern ich sage immer, der Dachdecker ist der Spezialist in dem, wie er einen Dachstuhl baut, aber wenn er einen Mensch mit Behinderung beschäftigen möchte, dann müssen wir als Behörden diejenigen sein, die sagen, okay, ich nehme dich an die Hand und ich sage dir alles, was du wissen musst, damit du zum Schluss den Mitarbeiter, den du dir für dich wünschst, auch einstellen kannst. Und daher müssen wir kommen und richtig. Und das ist genau das Thema. Jeder Mensch mit Behinderung ist auch ein Individuum und es gibt eben nicht dieses Vorgeschehene, wo man sagt, so und so läuft es oder so und so ist die Zuständigkeit. Und das ist die Komplexität, aber das ist auch das unglaublich Schöne, was es so reizvoll macht, weil dadurch auch unglaublich Vielfalt entsteht. Und was bei dem einen nicht gelingt, gelingt aber dann vielleicht bei dem anderen. Aber Netzwerken und Wissen ist ein sehr, sehr großes Stichwort. Da bewegt sich was. Wir sind im Austausch über den Beirat für Menschen mit Behinderungen. Es gibt ganz viele unterschiedliche Netzwerke, die man bespielen kann, auch zum Thema Barrierefreiheit. Es gibt den Dachverband Integratives Planen und Bauen. Also es gibt unglaublich viel thematisch. Wichtig ist, dass man eben dann die richtigen, genau, und die richtigen Punkte auch dann angehen kann. Also inklusive Spielplätze beispielsweise. Da habe ich natürlich andere Akteure drin, wie jetzt beispielsweise mit der Handwerkskammer. Und das macht auch, das Sie haben vorher nach dem Reiz oder nach meiner Berufung gefragt, das ist eben auch das Schöne. Inklusion ist so unterschiedlich, wie wir Menschen sind.
Ja,
genau, weil es eben, die Inklusion gehört in jeden Lebensbereich und auch in jeden Altersbereich. Also gerade auch die Gruppe der Menschen mit Behinderung, die jetzt alt werden, das hatten wir aufgrund unserer leider geschichtlichen Entwicklung mit 1945 einfach lange Zeit nicht. Aber auch jetzt werden Menschen mit Behinderung alt und auch die wollen in Gesellschaft alt werden, wollen in ihren Wohngruppen alt werden. Also auch das ist zum Beispiel was. Und deswegen ist...
brauchen Geld für den Lebensunterhalt zum Beispiel.
Geld für den Lebensunterhalt, genau.
Noch gar nicht so richtig geregelt ist, wie ich das mitbekommen habe.
Ja, oder auch Angehörige. Also wenn man denkt an quasi jetzt ein 56- oder 60-jähriger Mensch mit Behinderung, der bisher bei seinen Angehörigen gewohnt hat. Die Angehörigen sind jetzt aber 85. Da kommt jetzt ein Schnitt im Leben, wo man sagt, bisher waren immer die Eltern für den Mensch da im Wohnen und jetzt ist es einfach absehbar. Und auch das sind so Punkte, wo man sich dann anschauen muss. Und deswegen müssen wir schauen, dass die Inklusion nicht nur bei den Kindern mitgedacht wird, sondern auch, aber auch da, also auch in den Tagespflegen, wo Menschen, wo ältere Menschen sich begegnen, auch dort kommt das Thema Inklusion an.
Vermehrt, weil ja im Alter die Menschen mehr, in der Regel mehr Einschränkungen haben.
Ja, Behinderung wird im Leben erworben. Nur 2-3% kommen Menschen mit Behinderung auf die Welt. Also genau. Die meisten erwerben ihre Behinderung im Laufe des Lebens. Und auch das denke ich ganz oft, wenn wir uns über dieses Thema unterhalten und auch manche so gar nicht einsichtig sind, dass ich mir denke, es könnte dich eben morgen auch treffen. Mhm.
Genau, dazu habe ich mal gehört, nicht behindert zu sein ist keine Leistung, sondern ein Geschenk, das dir jederzeit genommen werden kann.
Ja, richtig.
Ja.
Stimmt.
Nicht behindert zu sein ist nichts, was wir verursacht haben, genauso wenig wie die Menschen mit Behinderung ihre Behinderung verursachen. Ja?
Mich interessiert jetzt, wir haben jetzt viel über Menschen mit Einschränkungen geredet, arbeiten Sie denn auch mit Selbsthilfeorganisationen, mit Selbsthilfeinitiativen von Menschen mit Einschränkungen zusammen?
Ja, also mir ist es sehr wichtig, dass Menschen mit Behinderung zu ihrem Wort kommen und sagen können, was sie von mir wollen und was sie von mir erwarten. Und nicht, dass ich mir das quasi für sie ausdenke und dann meine, das Richtige zu wissen. Und wenn ich ein kleines Beispiel nennen darf, um auch nochmal das mit meinem Netzwerk Inklusion im Sport auszuführen. Mir schwebt vor, in Zukunft eben regelmäßige Netzwerktreffen zum Thema Sport zu veranstalten. Das erste wird es zum Thema Leichtathletik geben. Und da holen wir quasi alle zusammen, die da in Frage kommen. Und das betrifft zum Beispiel dann eben auch Selbsthilfegruppen für spezifische Behinderungen, wie zum Beispiel Kleinwuchs, ja, um einfach auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu haben, die sich überhaupt für diese Sportart interessieren. Und da bin ich sozusagen jetzt permanent bei allen Sportarten, die mir vorschweben, prüfe ich immer, für welche Behinderungen sind diese Sportarten geeignet und spreche dann eben entsprechende Selbsthilfegruppen und Persönlichkeiten, die mir da bekannt sind, eben an, um auch die Sicht der Menschen mit der Behinderung dann auch einzufangen und zu erfahren, was die überhaupt tun möchten.
Wobei ich denke, eigentlich müssten wir ja dann den Gruppen anbieten, das und das und das wäre möglich und die müssten entscheiden, ja, das passt für uns.
Genau, also mein großes Ziel ist, dass quasi das Programmheft vom MTV Stuttgart aufgeklappt werden kann und sämtliche Sportstätten sind kategorisiert in für welche Behinderungsform geeignet, genauso wie alle Sportangebote, sodass jeder Mensch mit Behinderung dieses Programm öffnen kann und sagen kann, wunderbar, aha, diese Sportstätte passt zu mir und diese Sportart ist auch für mich möglich, wunderbar, melde ich mich an, gehe ich hin. Also das ist quasi so das Endziel und ein Sportverein allein kann gar nicht alle Sportarten anbieten und da bin ich einfach auf das Mitwirken aller anderen angewiesen, die dann den Sport anbieten, die diese Person vielleicht machen möchte, den der MTV jetzt vielleicht nicht gerade im Programm hat.
Ja. Mhm. Und so schwappt dann die Inklusion auch rüber über die ganze Stadt und steckt noch ganz, ganz viele andere an. Ich habe ein anderes Beispiel im Bereich der Menschen, der gehörlosen Menschen. Und zwar habe ich mit der Interessenvertretung im Landesverband das Thema Kulturveranstaltungen gehabt. Im Landesmuseum war eine Ausstellung und da hatte man dann zum ersten Mal auch das für eine Führung in Gebärdensprache ermöglicht. Jetzt denken Sie, ja wieso, das gibt's doch schon immer mal wieder. Aber der Punkt ist einfach der, es gibt halt nur zu einem Samstagnachmittag und zu der Uhrzeit müssen dann alle gehörlosen Menschen sagen, okay, da habe ich Zeit, weil ansonsten gibt es ja für mich kein Angebot. Und wenn das eben nicht möglich ist, dann kann ich halt nicht zu der Ausstellung gehen. Und die haben tatsächlich das geschafft, über QR-Codes quasi die ganze Gebärdensprachdolmetschung aufzuzeichnen und zwar von Native Speakern, also von Gehörlosen selber, die Kulturvermittler geworden sind und dann quasi auch im eigenen Interesse das dargestellt haben. Und auch da war wieder das Thema, dass dann auch Arbeitsplätze daraus entstehen. Also, dass man auch als gehörloser Mensch sagen kann, hey, guck mal, das könnte ich auch mal werden. Und da ist eine unglaublich wichtig, mit den Interessensvertretungen selber zusammenzuarbeiten. Und in der Beratung sind wir da auch ein Stück weit weiter. Es gibt bundesweit die ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatungsstellen. Das sind Beratungsstellen, wo der Peer-Group-Ansatz ist. Also Menschen mit Behinderung beraten Menschen mit Behinderung aus der Peer-Group und können natürlich noch viel besser sagen, ich habe die und die Erfahrung gemacht und die kann ich dir weitergeben, weil ich selber im Rollstuhl sitze oder ich zum Beispiel selber eine psychische Erkrankung habe, eine seelische Behinderung habe und deswegen kann ich dir nochmal anders sagen, wie es ist, weil ich selber Psychiatrie-Erfahrung habe und Also ich bemühe mich auch auf Augenhöhe zu arbeiten, also das will ich gar nicht sagen, aber jeder Mensch, das macht es doch auch aus, dass wir ein vielseitiges Beratungsangebot haben und ich bin natürlich auch mit diesen EOTBs vernetzt, die können sich dann auch an mich melden, aber dann vielleicht anonym, wenn das der Mensch möchte. Und
also ich habe relativ wenig Kontakt zu solchen Gruppen, ich habe höchstens einmal Kontakt, wenn es darum geht, also einmal war es eine Selbsthilfegruppe im Gehörlosen- bzw. Taubstummenbereich, weil ich für jemanden, der eine Ausbildung gemacht hatte, der hatte ein Sauerstoffgerät gehabt und da war die Frage, okay, wie kann der kommunizieren am Telefon, da braucht er mal eine Hand und mit so einem Headset. Und da hatte ich jetzt erst bei den technischen Beratungsdiensten nachgefragt, die hat ja die Arbeitsagentur, die technischen Berater oder auch das Integrationsamt. Und die machen sozusagen eine ergonomische Arbeitsplatzanpassung, wenn man so möchte. Technische Hilfsmittel, für die sind sie zuständig und gucken, was gibt es da auf dem Markt. Und die hatten keine Lösung. Und dann habe ich eben diese Selbsthilfegruppe angerufen und mal nachgefragt. Und die haben gesagt, ah ja, da gibt es in Tübingen jemand, ein Radioelektroniker, der macht ganz spezielle Geräte, da könnte ich mal nachfragen. Und tatsächlich war das die Lösung. Hm.
Perfekt.
Ja.
Ja.
Vernetzung. Also
so ja, Vernetzung. Wir müssen unser Wissen teilen. Ja. Ja, man muss das Rad nicht neu erfinden.
Ja, ja. Jetzt haben Sie die letzte Gelegenheit, eine Botschaft über das Radio zu schicken. Was wollen Sie denn noch den Hörerinnen und Hörern mitteilen oder mit auf den Weg geben?
Wir wollen die Barrieren in den Köpfen verringern. Wir wollen sensibilisieren für dieses Thema und dass die Begegnung mit Menschen mit Behinderung auch für die Menschen ohne Behinderung nicht mehr mit, ach, verhalte ich mich richtig, sage ich das Richtige, mache ich das Richtige, sondern zur Normalität wird und dass wir durch unsere Arbeit diese Barrieren in den Köpfen einreißen. Weil wenn wir da hinkommen, dass wir sagen, okay, so ist es und jetzt suchen wir eine Lösung, dass das funktioniert, dann sind wir einen unglaublich großen Schritt weiter, wie zu sagen, ah nee, das haben wir doch noch nie so gemacht oder das funktioniert doch nicht oder das wird gar nie was, sondern sich ernsthaft damit auseinandersetzen und den Gegenüber als Gleichberechtigten wahrzunehmen.
Und ich denke auch, je mehr Begegnung von Menschen mit und ohne Behinderung stattfindet, und das habe ich gerade an den Positivbeispielen gesagt, jeder Mensch hat ja viele verschiedene Rollen, ja, und wenn wir in einer Sportgruppe zusammen Sport getrieben haben und man hat eine neue Behinderungsform und einen neuen Mensch kennengelernt, dann berichtet man ja auch als Mutter, Freundin, Schwester, wie auch immer darüber, ja, und trägt quasi sein positives Erlebnis und Neues Gelerntes gleich wieder weiter in andere Teile der Gesellschaft, ja, und so ist es eben beim Arbeiten oder im Zusammenhang mit der Stadt eben auch überall, wo wir uns begegnen, können wir alle nur unseren Horizont erweitern und gerade eben hatten wir es einfach davon, dass Inklusion gar nicht so schwer ist, wie man denkt, sondern wir alle sind individuell. Jeder von uns ist einzigartig und es ist einfach schön, wenn man auf dieses Rücksicht nimmt, egal in welchem Bereich und für welchen Menschen.
Und den Lösungen denkt und nicht den Problemen.
Genau.
Ja. Ja gut, aber es braucht Zeit und Geld.
Das stimmt, ja. Wir hatten es gerade davon, wir brauchen immer Geld, um unsere Projekte und unsere super Ideen umzusetzen. Und es kostet die Gesellschaft natürlich auch was, individuelle Lösungen zu finden. Aber ich denke, am Ende lohnt es sich für alle, weil das befriedet eine Gesellschaft auch, wenn wir alle unsere Bedürfnisse gesehen und verstanden finden.
Aber ich denke auch, man muss verstehen, wo wir herkommen. Wir haben diese Sonderstrukturen über Jahre aufgebaut und jetzt müssen wir diese Sonderstrukturen eben auch wieder zurückbauen und deswegen, weil wir also...
oder Alternativen aufbauen. Es muss die Wahlmöglichkeit geben.
Ja, aber diese Sonderstrukturen haben natürlich auch das geschafft, dass wir eben Behinderung im Alltag nicht sichtbar gemacht haben. Ja? Weil die sind einfach gut organisiert irgendwo in eine Werkstatt, in eine Sonderschule reingekommen, immer schön geschützt, integriert sozusagen, aber für sich, unter sich. Und bei der Inklusion geht es einfach darum, es sichtbar zu machen, wirklich dann auch das als Normalität. Und ich glaube, da haben wir als 40 Jahre einfach aufzuarbeiten.
Richtig. Und ich denke, gerade auch in der Mobilität merkt man das ja auch, wir können nicht alle Bushaltestellen von jetzt auf nachher umbauen. Da lebt die Stadt Stuttgart einen Verkehrskollaps, das möchte sich keiner vorstellen. Und genauso ist es eben auch bei den Barrieren in den Köpfen. Aber als Botschaft wäre mir doch wichtig zu sagen, wir gehen diesen Weg und wir nehmen jeden Mensch, den wir begegnen, erstmal als Mensch wahr und nicht als Mensch mit Behinderung oder mit dieser Einschränkung, sondern erstmal begegnen wir da ein junger Mann im Rollstuhl oder ein junger Mann mit einem taktilen Langstock oder vielleicht auch ein junger Mann, der irgendwas anderes Auffälliges hat, was ich wahrnehme. Aber erstes Mal ist es einfach nur ein junger Mann oder eine junge Frau oder eben ein junger Mensch, um ganz in der Vielseitigkeit zu bleiben.
Ja.
Und schön fände ich auch, wenn wir es nicht als Aufgabe erleben, die uns erdrückt, sondern dass wir es als dieses erleben, jeden Tag daran weiterzuarbeiten und daran mit offenem Herzen und mit offenem Blick sich dafür zu begeistern. Inklusion ist ein Menschenrecht und da wollen wir hin.
Ja.
Und ich bin eigentlich ganz optimistisch, wenn lauter so engagierte Leute wie Sie sich dafür einsetzen, dass wir da auch wirklich weiterkommen. Ich bedanke mich herzlich für den Besuch im Studio bei Jennifer Lange, Inklusionsbeauftragte der Stadt Stuttgart, Mandy Pierer, Inklusionsmanagerin beim MTV und Alexander Schwarz, Inklusionsbeauftragte bei der Handwerkskammer und auch noch bei Dr. Ulrich Eckert von der Universität Stuttgart.